Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen angenehmen Mittag, hier sind die Philosophischen Brocken, am Mikrofon Ulrike Kadi. In der heutigen Folge der Philosophischen Brocken haben wir einen Gast. Ein Gast, der genau genommen gar kein Gast ist, sondern ein ständiger Begleiter. Ein Begleiter, den wir ein Leben lang nicht loswerden, selbst dann, wenn wir es wollten, nämlich unseren Körper. Der Körper als unser Begleiter fällt manchen erst dann so richtig auf, wenn er sich anschickt, uns nicht mehr zu begleiten. Wenn er schmerzt, wenn er erkrankt, wenn er auslässt. Mindestens diese Aussicht macht ihn sehr bemerkenswert. Denn anders als bei allen anderen Dingen ist beim Körper eines sicher. Wenn er nicht mehr hier ist, dann sind wir es auch nicht mehr. Die heutige Sendung ist eine Rundschau in einer Werkstatt, oder wir können sie als eine solche Rundschau auffassen. Eine Rundschau in einer Forschungswerkstatt, in der der Körper untersucht wird. Obwohl diese Werkstatt sich unter einem Dach mit der Medizinischen Universität in Wien befindet, steht nicht der schmerzende, der kranke oder der sterbende Körper im Zentrum, sondern grundlegender, der Körper in verschiedenen Diskursen. In einem aktuellen FWF-Projekt mit dem Titel Topografien des Körpers wird gegenwärtig an der Medizinischen Universität Wien und zwar an der Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie gemeinsam mit dem Philosophischen Institut der Universität Wien in genealogischer, phänomenologischer und psychoanalytischer Hinsicht am Körper geforscht. In der Forschungswerkstatt befinden sich drei unterschiedliche Nischen, in denen mit speziellen begrifflichen Werkzeugen Hand an den Körper gelegt wird. Die Werkzeuge zur Untersuchung in phänomenologischer Hinsicht stammen von Maurice Merleau-Ponty. Psychoanalytisch werden weniger bekannte Theorien von Jacques Lacan benutzt und in genealogischer Hinsicht stützen sich die Überlegungen auf Michel Foucault. Es geht laut, ja streckenweise martialisch zu in der Werkstatt, wenn die verschiedenen Werkzeuge ausgepackt und zum Klingen gebracht werden, so ähnlich wie in dem folgenden Musikstück. Im phänomenologisch eingerichteten Werkstattbereich bildet der Leib mit Merleau-Ponty das Medium des Weltbezugs. Der Leib steht für die Verankerung in der Welt, wie Bernhard Waldenfels es einmal ausgedrückt hat. Merleau-Ponty stellt sich auf diese Weise einer rationalistischen Auffassung des Subjekts entgegen. Er unterstreicht den Vorrang der Praxis im Sinne eines Ich kann, zum Beispiel der leiblichen Bewegung, vor einem Ich denke. Die Wahl des Ausgangspunkts hat Folgen. Der Ausgang vom leiblichen Verhalten und einer primären Zugehörigkeit zur Welt führt zu einer Sinnstiftung, die, wie Merleau-Ponty es ausdrückt, nicht die eines universalen konstituierenden Bewusstseins ist. Merleau-Ponty ist auf der Spur von anderen, weniger bewusstseinsnahen Vorgängen, die für die Sinnproduktion konstitutiv sind. So lotet er auch den Raum für unbewusste Sinnprozesse aus. Merleau-Ponty ist ein Denker des Dazwischen. Er begreift Praxis als etwas, was weder einfach einer individuellen Sinngebung noch einer natürlichen oder sozialen Determiniertheit unterliegt. Das Zwischen, das für Merleau-Ponty wichtig ist, liegt diesseits von subjektivem Sinn und kollektivem Zwang. Es ist wichtig zu erwähnen, weil es eine Parallele zu Jacques Lacan darstellt, dass sich Merleau-Ponty in den 50er Jahren mit strukturalistischen Ansätzen beschäftigt hat. Er ist zu früh gestorben, um eine strukturale Ontologie mehr als fragmentarisch auszuarbeiten. Das Denken des Leibes wird darin ausgeweitet zu einer Ontologie des Chair, des Fleisches, und die Sinnstiftung wird zunehmend von einer dritten Dimension, einem Zwischenbereich oder einer Zwischenleiblichkeit her gedacht. Der Schweizer Philosoph Andreas Cremonini war im Projekt zu Gast für einen Vortrag und auch zu einem Workshop. Sein Vortrag trug den Titel Lost in Data, die Quantified Self-Bewegung aus der Sicht der Phänomenologie. Cremonini nahm in seinem Vortrag Bezug auf eine gängige Praxis im Umgang mit dem Körper. Es ist heute nichts Ungewöhnliches, regelmäßig das eigene Gewicht zu überprüfen. Auch digitale Schrittzähler oder Schlafsensoren, die die Tiefe des Schlafes an der Ruhe oder Unruhe des Körpers ablesen, sind heute breit in Verwendung. Solche Messvorgänge sind für viele Zeitgenossinnen zu etwas ganz Selbstverständlichem geworden. Sie sind aber auch von besonderem Interesse für eine Bewegung mit dem Namen Quantified Self. Seit ungefähr 10 Jahren werden von dieser Gruppierung im Rahmen einer Vernetzung von Entwicklern, Nutzern und Anbietern digitaler Messgeräte für den Körper verschiedenste Messdaten gesammelt. Lebensgewohnheiten wie Sportausübung oder Computerbenutzung, Krankheitszeichen wie diabetische Zuckerwerte oder emotionale Zustände werden von der Quantified Self-Bewegung in großem Umfang gesammelt und verglichen. Zweck solcher Übung ist einerseits die Gewinnung von Erkenntnissen, und andererseits die Veränderung von Zuständen, letzteres mit Hilfe eines verhaltenstherapeutischen Zugangs. Die Bewusstmachung von unerwünschten Zuständen wird von den Verfechtern dieser Selbstbeobachtung, dieses Self-Tracking, als ein erster Schritt zu ihrer Beseitigung angesehen. Kontrolle, Übersicht, Optimierung geraten in den Vordergrund. Andreas Cremonini kritisiert den Gedanken eines Quantified Self aus leibphänomenologischer Perspektive. Für ihn ist es eine Reduktion auf ein fragwürdiges Erkennen des Körpers, ein ortloses Registrieren von Daten unter Verlust der lebensweltlichen Verankerung des Subjekts. Es erscheint ihm vor allem vermessen, sich zu vermessen. Sich selbst vermessende Subjekte täten so, als könnten sie sich selbst auf den Kopf schauen. Aspekte impliziten Sinns, der stumme Beistand von Erfahrung, werden vernachlässigt. Die Objektivität von Daten wird mit dem Verlust des Selbstbezugs bezahlt, wie Cremonini ausführt. In der Diskussion im Anschluss an seinen Vortrag gibt es von einigen Zustimmung. Andere heben Aspekte hervor, die sie bei Cremonini zu wenig beachtet finden. Eine Zuhörerin unterstreicht sogar das schöpferische Potenzial einzelner Self-Tracking-Methoden.
Ich weiß, gehen wir mal ein bisschen in eine andere Richtung, vielleicht das, was Sie vorhin gesagt haben. Also bei mir war die ganze Zeit im Kopf dieses Beispiel von dieser App, die den Schlaf bewacht, während man schläft. Also man hat das Handy neben den Kopfkissen und es registriert jede Bewegung und errechnet dann, in welcher Schlafphase man gerade ist. Und wenn man tatsächlich dann spricht im Schlaf, wird es auch aufgenommen. Und man kann sogar so einstellen, dass man in dieser leichten Schlafphase Botschaften bekommt, damit man vielleicht dieses luzide Träumen also besser hineinkommt. Und da denke ich mir, da wird diese Grenze, glaube ich, ein bisschen überschritten. Und vielleicht gibt es da dann eher so einen fiktiven Dialogpartner, der eben in dieser Technik irgendwie steckt und der einem irgendwie Feedback gibt. So. Also so sehe ich auch diese Essens-Apps, wo man halt ständig eingibt, was man gegessen hat. Oder diese Apps, die auch psychologische Hilfe bieten, wo man immer eigentlich so Standardfragen dann abgefragt wird, wie geht's dir, wie fühlst du dich gerade und so weiter. Also so eine Art technisches Tagebuch. Und ich hab mir jetzt gedacht, vielleicht ist dieses Self-Tracking ja eigentlich nur einfach ein Mittel, um dieses unbewusste leibliche Sein ins Bewusstsein zu holen. Also dass man dieses Unverfügbare des Leibes, diese Vorgänge, diese Magensachen und so weiter, dass die einfach also hervorkommen. Zumindest weiß man dann Bescheid, also man kann es aufzeichnen, was da jetzt ist, und das hat irgendwie wahrscheinlich was Beruhigendes. Ich würde eben diesen Unterschied jetzt nicht so groß machen, weil es, glaube ich, nicht darum geht, den Körper jetzt zu kontrollieren oder besser zu machen, sondern einfach dieses Selbstbewusstsein einfach zu vergrößern.
Eine solche positive Bewertung der Selbstbeobachtung bis in den Schlaf hinein wirkt ähnlich irritierend wie Beethovens Mondscheinsonate auf der elektrischen Gitarre. Bei beiden werden Gewohnheiten, im einen Fall höher, im anderen Fall Denkgewohnheiten, erschüttert. Heidi Wilm, eine Mitarbeiterin des Projekts, bringt Elemente aus Merleau-Ponty's Philosophie zum Schlaf ein.
Inwiefern bereits die leibliche Erfahrung eine technische Dimension hat und was dann das bedeutet, diese technische Dimension. Also ob man jetzt phänomenologisch von einer Technik des Leibes, die in der Erfahrung selbst emergiert, im Kontakt mit den Phänomenen ausgehen kann, was eben Merleau-Ponty macht, auch in Bezug auf die Malerei, und inwiefern da Möglichkeiten zu sehen sind, Beispiele zu sehen sind mit verschiedenen Techniken der Ponty-Freistyle-Bewegung. Und ich fand es ganz schön, dass da das Beispiel der Schlaf-App kam, also die in die Schlafgewohnheiten interveniert und diese auch vielleicht verändern kann, weil auch der Schlaf ganz oft genannt wird von Merleau-Ponty als Beispiel für eine besondere Art des Zur-Welt-Seins, des leiblichen Engagements mit der Welt, also eine Passivität eine Passivität ohne Passivismus, eine aktive Passivität, die eben einen Zugang zu dem wilden Sein, zu dem hohen Sein, das er da eben sucht, auch in der Malerei bietet, und eben auch einen Zugang zum Traum, zum Unbewussten, dass Merleau-Ponty eben über den Schlaf, und diese leibliche Dimension des Schlafs, eben phänomenologisch angeht.
Es ist nicht klar, wie Merleau-Ponty auf das Self-Tracking reagiert hätte. Zumal er betont, dass wahrgenommene Phänomene im Aufmerken überhaupt erst zum Erscheinen gebracht werden, ließe sich die Selbstvermessung auch als einen Akt begreifen, in welchem die Aufmerksamkeit auf andernfalls Verborgenes gelenkt wird. Ein anderer französischer Denker, Bruno Latour, wäre für eine forcierte, technisch gestützte Selbstbeobachtung wahrscheinlich offen, weil er im Rückbezug, der sich im Rahmen der Datenerhebung zwischen dem Subjekt und seinem Körper herstellt, weniger Gefahr als Möglichkeit sieht.
Ich muss da jetzt an Bruno Latour denken, der hat ja auch so eine ganz interessante Theorie, also Aufsatz geschrieben zu diesem Thema, und er sagt ja, dass der Körper, wenn man ihn nicht herausfordert und so trainiert, und dass dann diese Fähigkeiten auch, also schlafen sozusagen. Und er bringt eben dieses Beispiel von professionellen Parfümiers, die mit dieser Technik die Nase dazu herausbilden, dass sie extrem kleine Nuancen jetzt wahrnehmen können.
In der Selbstbeobachtung wären es wohl kaum Parfumgerüche, die aufgezeichnet würden. Es wäre aber denkbar, Nuancen des Schweißgeruchs zu unterscheiden, vielleicht unter Berücksichtigung der Situation, in der er zu bemerken ist, vielleicht auch im Zusammenhang mit konsumierter Nahrung oder mit Gerüchen, die sich in Räumen mit anderen Subjekten entwickeln. drei Autoren des Projekts haben einander wohl gekannt. Lacan und Merleau-Ponty knüpften früh ein freundschaftliches Band. Nicht nur waren sie intellektuell aneinander interessiert, sondern es kamen auch familiäre Verflechtungen hinzu, denn Merleau-Pontys Frau Suzanne und Lacans zweite Frau Sylvia verstanden sich sehr gut. Die Biografin Elisabeth Rudinesco schreibt, dass auch die Töchter beider Familien befreundet gewesen sind und dass man gemeinsam Urlaub gemacht hätte. Da erstaunt es nicht so sehr, dass Lacan anlässlich von Merleau-Pontys Tod eine Hommage an den Freund verfasst hat, die in seinen Schriften, beziehungsweise im Französischen in den Autres Écrits, in den anderen Schriften, unter dem lapidaren Titel Maurice Merleau-Ponty erschienen ist. Im Gespräch mit Andreas Cremonini war diesem Text der erste Teil eines Workshops gewidmet. Und Dragica Stojković, Psychoanalytikerin aus Zürich, beschreibt das Anliegen Lacans.
Ich glaube, dass dieser Text von Lacan da ist, zu sagen, ja, Merleau-Pontys größter Erfolg ist, zu sagen, oder sich an die Grenze der Phänomenologie hinzuarbeiten, und die ist, dass sie erfahren in einem Unort von etwas, das eigentlich nicht erfahrbar ist, am Rande möglich ist. Ja? Und dann sagt er, das ist wie in der Psychoanalyse mit dem Unbewussten, und dieses Unbewusste, das funktioniert so, dass das Subjekt ein variiertes ist, also das sozusagen, es fällt in die Sprache ein, und es ist dann von der Sprache unterworfen und ist nur, kann eigentlich nur sein, oder es hat nur ein Dasein in der Form, dass es dass die Erfahrung von etwas bestimmt ist, das eigentlich per se nicht erfahrbar ist. Ja. Und jetzt haben wir diese zwei Sachen, die einander gegenüberstehen, dass eigentlich Merleau-Ponty aus einer Tradition kommt, wo der Leib als etwas Potentes und auch Kompetentes konstruiert wird. Und die Hommage zeichnet dann ein Bild ab von jemandem, der dort landet, der einen Leib skizziert hat, der sich an einem Ort, der ein Unort ist, befindet und Sachen erfährt, die nicht mit der physikalischen Welt deckungsgleich sind und eigentlich nicht wirklich kompetent ist, sondern höchstens eine Potenz hat von Ausharren in einem Oszillationszustand. Und in dem Sinne kann man natürlich die Psychoanalyse, also die Lacan'sche Psychoanalyse, wie sie an dem Zeitpunkt ist, mit der Phänomenologie von Merleau-Ponty gleichsetzen.
Hier erscheinen Phänomenologie und Psychoanalyse eng aneinander gerückt. Der Leib wird als Unort neben das Unbewusste gestellt. Eine aporitische Eigenschaft wird zu einem gemeinsamen Merkmal. Ob sie deshalb in eins fallen, sei dahingestellt. Körper und Unbewusstes verweisen jedenfalls beide auf die Frage nach dem Ort, nach dem Topos. Der Unort, von dem bei Lacan im Nachruf auf Merleau-Ponty die Rede ist, ist ein Utopos, ein nirgends existierender Ort. Die Wichtigkeit einer örtlichen und damit räumlichen Bestimmung des Körperlichen spiegelt sich in der Wahl des Titels des Projekts wider. Der topografische Zugang zum Körper rückt das Thema des Raums in den Vordergrund. Freilich ist ein solcher Blick auf den Körper kein selbstverständlicher. Peter Widmer, bekannter Autor einiger weit verbreiteter Werke zu Jacques Lacan, stellte unter der Überschrift »Die Zeitlichkeit des Körpers« die Ausrichtung des Projekts auf den Raum in Frage. Der andere, die Gespaltenheit des Subjekts, narzisstische Vorstellungen über sich selbst und die Welt, das sind die Fixpunkte, von denen Widmer ausgeht, wenn er sich vor allem auf Lacans frühe und mittlere Periode bis in die 1960er Jahre hinein bezieht.
Die Sprache kommt zwar vom anderen her, repräsentiert durch einen anderen Menschen, aber wir haben keinen direkten Zugang zu diesem anderen. Man muss also unterscheiden zwischen einer Außenbeschreibung und einer Innenperspektive. Für das Subjekt denke ich natürlich, ich verwende meine Zeichen, die mir zur Verfügung stehen. Von außen gesehen ist es aber so, dass diese Zeichen eben vom anderen herkommen. Aber dieser andere kann mir nicht direkt sagen, ich habe keinen direkten Bezug zu diesem großen anderen, sondern das geht über die Achse AA'. Und da können wir wieder über das ans Spiegelstadium anknüpfen. Das heißt, alles, was vom großen anderen kommt, wird irgendwie in eine Achse gebracht, in der auch das Imaginäre hin ist. AA', ich habe keine direkte Beziehung zu diesem großen anderen. Er ist auf eine Art auch gebahrt. Es gibt auch dieses Zeichen apparé bei Lacan. Ich habe keinen direkten Zugang zu diesem realen anderen, sondern der bleibt mir verborgen. Deswegen auch die Aussage, l'autre n'existe pas. Und was mir einfällt, was auch in Träumen passiert, ist immer wieder dieser Umschlag vom großen anderen in meine eigene Zeichenordnung, die aber schon vom Imaginären her aufgeladen sind. Und deswegen ist es wie eine Passage vom anderen in die narzisstische Dimension, in meinen eigenen narzisstischen Kontext. Und so ist es auch umgekehrt, wenn ich einem anderen begegne, und da können wir jetzt direkt Bezug nehmen auf Merleau-Ponty's Text, dass mir der andere als anderer nicht direkt erfahrbar ist. Ich weiß aber, dass es ein anderer ist. Merleau-Ponty argumentiert hier nicht explizit mit einer Spaltung, aber gleichwohl ist sie irgendwo lesbar, und ich denke, dieser Text ist sehr wohl mit Lacan lesbar, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Lacan im Seminar 11 angesprochen worden ist auf diesen Text von Merleau-Ponty und gefragt worden ist, ob er etwas hinzuzufügen habe, und er sagt nein, absolut nichts, was eigentlich erstaunlich ist. Es gäbe doch noch ein paar Dinge hinzuzufügen, aber im Großen und Ganzen hat hier Merleau-Ponty viele Gedanken entwickelt, die durchaus auch ins lacanische Konzept passen. Also das mit dem großen Anderen ist so etwas, dass dieser andere, man weiß zwar, der andere ist anders als ich, gleichwohl ich habe nicht Zugang zu dieser Andersheit. Das heißt, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zum anderen, jetzt nicht in einem wertenden Sinn, sondern in einem strukturellen Sinn gemeint. Ich weiß, dass er anders ist, anders denkt, anders empfindet, aber ich weiß absolut nicht wie. Und dann, wenn ich versuche, das Wie zu ergründen, dann bin ich immer schon wieder in eigenen Projektionen, in narzisstischen Vorstellungen. Ich narzissiere den anderen immer wieder. Ein Teil meiner didaktischen Bemühungen, als ich in der Lehrerbildung tätig war, war immer wieder die Wahrnehmung der Lehrer zu schulen, der angehenden Lehrer, dass diese mit Kindern zu tun haben, von denen nicht gleich angenommen werden kann, dass sie dieselbe Biografie haben oder eine vergleichbare Biografie, wie der Lehrer sie hat. Gewöhnlich sind diejenigen, die Lieblingsschüler, die so sind, wie der Lehrer einmal gewesen ist oder wie er hätte sein wollen oder was weiß ich. Man kann hier die ganzen narzisstischen Kriterien, die Freud in der Narzissmusarbeit ausgearbeitet hat, anwenden. Und das ist immer eine gewisse Gefahr, dass dann einerseits eine Zuneigung entsteht, aber andererseits besteht diese Zuneigung auf einem totalen Missverständnis, in dem der andere einfach als doppeltes Ich wahrgenommen wird, womit wir wieder beim Spiegelstadium sind. Also diese Andersheit, das Wissen um die Andersheit, ist auch etwas Wichtiges, um quasi immer wieder gegen sich selbst, gegen den eigenen Narzissmus anzukämpfen und versuchen wieder dieser Andersheit gerecht zu werden. Im negativen Sinn, also auch nicht wertend gemeint, sondern der andere ist eben anders und wenn ich mir Vorstellungen mache, bin ich immer in Gefahr, ihn zu narzissieren oder mit meinen eigenen Kriterien zuzudecken. Und das lässt sich auch in Bezug auf die Zukunft so anwenden. Und deswegen hat Lacan, was Merleau-Ponty nicht gemacht hat, und da könnte man eben einen Zusatz machen, dem Futurum 2 eine große Bedeutung zugemessen. Das Futurum 2 wäre also eines, das gar kein richtiges Futurum ist, sondern es ist schon gefüllt mit eigenen Erfahrungen, die dann ins Vorwärts projiziert werden. Und die eigentliche Zukunft wäre das Offene. Aber auch diese Zukunft existiert nicht. Und sobald ich versuche, sie wieder auszumalen, bin ich schon wieder drin in Vorstellungen, die etwas zu tun haben mit der eigenen Vergangenheit.
Der Körper wird in dem von Widmer skizzierten Kontext vor allem als ein Spiegelphänomen wahrgenommen und damit als imaginäre Täuschung, einem symbolischen Zugang, nachgeordnet. Vorrangig werden Spiele der Differenz, der Abwechslung zwischen An- und Abwesenheit fokussiert. Der Körper als ein Raum, der etwas enthalten kann, als ein mütterlich konnotierter Raum, in den die Sprache auch nicht hineinreicht, rückt in den Hintergrund. Der oft ungenannte Hauptdarsteller solcher mit einigen Begehren aufgeladener Rede heißt Phallus, und über dessen Positionierung wurde auch in einem Workshop mit dem deutschen Psychoanalytiker und Übersetzer einiger später Seminare von Jacques Lacan, Max Kleiner, gesprochen. Außer Max Kleiner sind im folgenden Ausschnitt August Roos, Mario Zivkovic, Susanne Kirsch, Sophia Panteleiado und ich zu hören.
Die Frage nach dem Verhältnis kommt über Sprache. Ja, und insofern ist die Sprache dasjenige, was verhindert, dass es ein Schlossschlüsselprinzip gibt.
Wenn der Phallus der Ursignifikant ist. Im Sprachsystem wird der Phallus an die Stelle gerückt, wo er gleichzeitig die Differenz einführt, sowohl auf der logischen Ebene als auch auf der Identitätsebene. Und dadurch wird der Phallus zu einem Signifikanten, der jetzt nicht einen Gegensignifikanten in der Vulva oder sonst wo hat, sondern eben keinen. Und dadurch gibt es dieses Geschlechterverhältnis nicht.
Das sagt Lacan, wenn er, also das erinnert mich an das von Lacan, weil er sagt, es fehlt der binäre Signifikant.
Ja.
Aber das ist alles 15 Jahre früher. Ich glaub,
das macht ja nichts.
Nein, ich glaube, dass Aristoteles
war 5.
Ich glaube nicht, dass es hier früher noch so auf den Ursignifikanten oder sowas zuläuft. Das kommt mir nicht so vor. Weil das Genießen unmöglich ist und nicht, weil es da irgendwie von der Sprache etwas gibt, was es auf der anderen Seite nicht gibt.
Aber die Sprache ist das, was das Genießen unmöglich macht, oder?
Nein.
Nicht mehr?
Nein, das Genießen als solches ist unmöglich. Die Sprache kleidet das ein. So verschiebt sich das.
Bei mir dann ist die Frage, ob Tiere genießen.
Genießen kannst du ja nur, wenn du symbolisch, also das geht ja nur als verlorenes Genießen. Insofern ist es unmöglich. Aber wenn du symbolisch kastriert bist, ist das Genießen verloren, indem du vorher warst, aber nicht wusstest, dass du es bist, weil du ja keine Repräsentation gehabt hast. Erst durch den Verlust des Genießens wird das Genießen überhaupt erst verhandelbar. Ja, der Psychotiker genießt ja nicht, aber er steckt mitten im Genießen. Er kann es selbst nicht als solches erfassen. Und insofern ist auch der Geschlechtsunterschied, es ist wie mit dem Objekt klein a. Es ist nicht mehr aufzufinden. Es kann nur mehr imaginiert werden, aber es ist nicht da.
Ich finde es ein bisschen schwierig, die Ebenen dabei zu vermischen. Nämlich wie es eigentlich ist oder wie man es erlebt selber oder sich selber vorstellt und wie sich das bei Lacan verschiebt. Und das Objekt A rückt da ein bisschen zur Seite. Er denkt sich, das kommt von einem realen Druck her, sozusagen. Druck ist mein Wort jetzt an der Stelle. Und vom Genießen ausgehend, wo der Signifikant als sekundär dazukommt und nichts mit dem Genießen macht, außer es zu umhüllen. Ist es die Frage, was das dann für Geschlechterverhältnis oder auch für sexuelle Orientierung alles nach sich zieht, wenn man das versucht so zu denken. Er versucht es anders zu denken, als er das vorher gemacht hat. Das, was ich glaube, verstanden zu haben in diesen späteren Sachen.
Dieses vom Genießen aus wäre ja so, wie du gestern gemeint hast, vom Realen aus. Und da waren wir uns ja gestern nicht einig. Ich lese das nicht so, dass das vom Genießen aus ist. Ich lese das aus einer Gleichzeitigkeit oder eines schwierigen, schwierig zu fassenden, aber es bedingt sich immer gegenseitig.
Das ist nicht ausgeschlossen. Die Sprache gibt es. Ja, aber die Sprache gibt es nicht als einen, als die Kastration ist eine Folge. Die Kastration ist nicht der Punkt, an dem ein Genießen unterbrochen wird, sondern es ist eine Folge davon, dass etwas nicht geht.
Aber es ist aber schwieriger als so. Es geht aber nicht. Warum geht es nicht von vornherein? Weil die Sprache kommt.
Hier ist eine Stelle, also vielleicht kann das noch ein bisschen was zurechtdrücken, auch was Sie vorhin auch zitiert haben, diesen Absatz Seite 13, wenn man den weiterliest. Also Gott ist nichts anderes als das, was bewirkt, dass ich ausgehend von der Sprache kein Verhältnis zwischen Geschlechtlichen herstellen kann. Die Sprache, wo kommt die wohl her? Verstopft sie nur das durch das für das sexuelle konstitutive Nichtverhältnis konstituierte Loch? Das habe ich nie gesagt, weil das Nichtverhältnis nur an der Sprache hängt. Also die Sprache ist nicht einfach ein Pfropfen, sie ist das, worin sich das Nichtverhältnis einschreibt und so weiter. Und oh Gott, Gott ist die Gesamtheit der Sprache gekommen. Also das ist also ein borromäisches Verhältnis, ne? Ja. Zwischen dem realen, symbolischen und irgendwo das Imaginäre auch. Aber hier die beiden, also
Ich hatte nämlich vorhin auch, nachdem du diese Absatz begonnen hast, weitergelesen und ich frage mich, wenn das Nichtverhältnis nur an der Sprache hängt, was ist jetzt mit der Frage des Verhältnisses, des Geschlechterverhältnisses sozusagen, nicht? Außerhalb der Sprache, weil er weiter oben sagt, wo kommt die Sprache her?
Ja, der Freud sagt ja, das weibliche Geschlecht sagt dem Manne nichts. Das heißt, da ist ein Sagen drinnen. Ja? Das heißt, das Geschlechterverhältnis ist an den Signifikanten gebunden. Und der Signifikant ist mehr beim Mann als bei der Frau, weil die Frau dem Mann ihm nichts sagt. Und da ist ja die ganze, dieses ganze Geschlechterkampf liegt ja darin begründet, und der Geschlechterkampf beruht ja auf dem sexuellen Nichtverhältnis. Sonst hätten wir ja ein ruhiges Leben miteinander. Ich habe was, was dir fehlt, und du hast was, was mir fehlt. Wunderbar, tun wir uns zusammen und wir ergänzen uns und wir haben das Platonische, den Eros. Ja? Und alles ist wunderbar. Und dem ist ja nicht so. Weil eben hier es etwas gibt auf der Seite des Signifikanten. Es ist seine Gebundenheit an den Phallus. Der Phallus hat einmal eine Beziehung zum Penis und den kann man nicht verleugnen.
Ist nicht so einfach gedacht.
Ja, aber es ist so einfach und gleichzeitig wird eine irrsinnige Komplexität daraus. Ne?
Ja, aber ich meine, das kann man dann nicht. Es ist für mich kein Problem, wenn man das so wirklich als gegeben annehmen.
Er sagt ja, man kann sagen, es ist nicht unbedingt so, aber es geht nicht anders. Also man kommt aus dem phallozentrischen Diskurs, es muss nicht sein.
Der Phallus, seine androzentrische Gestalt, scheint einigen Halt zu verleihen. Wie immer dauerhaft dieser Halt gedacht, erlebt oder ersehnt sein mag, so ist jedenfalls in den späten Seminaren bei Lacan das Aufkommen neuer, anderer Modelle zu beobachten. Er orientiert sich im Vergleich zu den Jahrzehnten davor verstärkt an der Mathematik, an der Topologie, weniger an strukturalistischen Überlegungen. Die Topologie war für ihn immer schon Material zur Beschreibung oder zur Illustration, wenn er sich auf das Möbiusband, den Torus, die Kleinsche Flasche oder die Kreuzhaube bezieht. Hier nun gibt ihm die topologische Knotenlehre Gelegenheit, die Register in ihrer Verknüpfung als Körper zu denken. Max Kleiner liest einen kleinen Ausschnitt aus dem Seminar 22.
Der borromäische Knoten ist eine Schrift. Diese Schrift trägt ein Reales. Kann sich also das Reale durch eine Schrift tragen? Aber ja, und ich werde noch mehr sagen, vom Realen gibt es keine andere erfahrbare Vorstellung als die durch die Schrift, den Schriftzug vermittelte. Ich vermute, dass Sie sich wohl die Frage gestellt haben, ob dieser Knoten, von dem ich behaupte, dass er RSI vereinigt, ein Modell ist, in dem Sinne, wie man zum Beispiel jene mathematischen Modelle versteht, die es gestatten, auf das Reale hin zu extrapolieren. Ein Modell ist eine Schrift. Allein dadurch ist es im Imaginären angesiedelt. Nun, kein Imaginäres ohne Substanz. Diese Fragen, die sich von der Schrift aus auf sie gegründet formulieren, imaginieren, werden in einem zweiten Schritt dem Realen gestellt. Dieses Reale aber, das ist nichts anderes als Unterstellung. Die Unterstellung besteht eben in dem Sinn dieses Wortes Reales. Nun, ich gebe vor, dass der borromäische Knoten, so wie ich ihn gebrauche, eine Ausnahme von dieser Unterstellung ist, obwohl er im Imaginären angesiedelt ist. Was er aussagt, ist in der Tat nur dies, dass die drei, die da sind, als reine Konsistenz funktionieren. Nur indem sie untereinander zusammenhalten, bestehen sie, konsistieren sie. Indem sie real untereinander zusammenhalten.
Lacans Formulierungen über die Knoten regen zur Interpretation an. Sie machen sprechen, weil sie mehrdeutig sind. Was bedeutet Konsistenz? Wodurch wird der Knotenkörper konsistent? Sind Körper ausschließlich konsistent oder können sie auch zerfallen, zerstückelt erscheinen? Wichtig ist hier, dass Lacan konsistent als eine Eigenschaft des Imaginären einführt. Die Knotenkörper bekommen auf diese Weise eine Verbindung zum Spiegelstadium. Arthur Bölderl, Philosoph aus Klagenfurt und ebenfalls Mitarbeiter des Projekts, sieht hier eine Neuformulierung der Theorie des Spiegelstadiums.
Wobei es ja, finde ich, auch nicht so eindeutig, dass dem Imaginären zuzusprechen ist, diese Konsistenz. Einerseits ja, von der Vorstellung her, also etwas, das zusammenhält, das so ein Ganzes bildet. Also es ist eine imaginäre Strebung. Aber auf der anderen Seite, wenn man auf den Körper bezieht, dann gibt es ja auch diesen Effekt der Auflösung. Also, dass ein Körper nicht ewig beständig ist, sondern eigentlich dauernd dabei ist, sich aufzulösen. Und eine Gestalt auch immer wieder sich auflöst und verfließt und zerfließt. Weil der Knoten in seinem Zusammenhalten ja eigentlich, also das Zusammenhalten des Knotens als solchen ja eigentlich was Reales ist. Das ist ja der eigentliche Knoten, also dass zwei Elemente, die nicht verbunden sind, durch ein drittes verbunden sind. Also die das Nichtverhältnis, was ins Verhältnis gebracht wird. Also die Schrift ist das reale Nichtverhältnis, wenn man so will, aber als real vorgestellt.
Ja, ist das nicht eine topologische Reformulierung des Spiegelstadiums? Also, wo ich ja im Prinzip auch diese drei Dimensionen benennen könnte, nicht? Also jetzt das Bild sozusagen, dass die Ganzheit suggeriert in so einer Bestätigung durch das Symbolische, das bist du, und der Ort, an dem ich mich wirklich befinde, der sich weder im Spiegelbild befindet, noch sagen lässt.
Aber hier ist es ja das, was realitär zusammenhält. Also das Reale ist da irgendwie anders als dieses Nicht, was sich nirgends finden lässt.
Das ist aber genau der Hintergrund meiner Frage, also, was ich nicht verstehe. Ne? An der Stelle, was der Knoten aussagt, ist in der Tat nur dies, und zwar im Imaginären angesiedelt heißt zuerst, dass die drei, die da sind, als reine Konsistenz funktionieren, und dann sagt er, nur indem sie untereinander zusammenhalten, konsistieren sie, verstehe ich soweit. Ja? Aber dann, indem sie real untereinander zusammenhalten. Was heißt an der Stelle, dass sie real zusammenhalten, indem er gerade gesagt hat, die Konsistenz haben sie in und durch den Knoten, der im Imaginären angesiedelt ist.
I'd like to dedicate this to the wonderful folks who work here. Thank you so much for helping me out and letting me play. It's a Busta Rhymes song. You know, because why not? Wanna do? Come here, mom. Talk to me. You talk to me. You look like you're waiting to me from you walking away. I talk to me. I'm gonna put on a dog. Girl, you've seen that little fool. You break a back and a break a neck and a way. I put on flow. Come on, come on. right. So let me do this, bitch. Yeah, you know we call me name floppy, man, hot, man, you wanna stop? You better look at your check for me. I'm this is busted check for me. Ever been mad at you? Bang your head, you break your motherfucking neck for me. Just let me give you real stitches. Right in your shit with recline your seat. Rewind this icky bouncing up and down these states. And not your head, break your necks. Break your necks. Let's slow it down. Mama said you know look, I'm ready. I know how we do when we bend this in the head and do that. You fold it back, what if I want? And know we be big, then I'm saying, no, who love the way and they give me music, make it new bounce. Fuck it up, just little things that we talk, they do me all good, we go. No way we do for the big deal, no, we always give it to go. I say it bounce. And anytime we not be grouping along, just making this shit and joke, you're making like motherfucked up, you're blows. The way we come, I do. I be always blowing the spot again, give me that, where my stop. Better tell your crew you're picking with me, put the truth on. And be the soldiers again, you'll be keep your boots on. I'm next to place, hey yo, with your hands high now. And when we put on the new word, we're gonna jog now. But tomorrow, you just place your weapons, put me around fist. I'm next to place, just break your necks and keep on bouncing. Ain't no real time, it's supposed to be home. Watch it shut down. Only pull up and come through like same old day. There ain't no fucking around anymore. Y'all put up your dink and legs and no sit chopping it up. When we get a glove, or how many still about? We like it love. Get a little hot, we get a little drunk, we get a little cold. Come on, then give them this shit. We ain't gonna bang this shit at your jump. You wanna cash a check for me? I'm this is bust a check for me. Everybody better hear bang your head. You make your motherfucking neck when we just think me. Give you real stitching. Dry in your shit with recline. You'll see. Rewind this E. Keep bouncing up and down these states. And not your head, break your necks. Break your necks. Give it away, give it away, give it away now. Give it away now, give it away now. Give it away, give it away, give it away now.
Die dritte Nische der Forschungswerkstatt ist mit genealogischem Werkzeug bestückt. Foucault erforscht, wie Hanja Siebenpfeifer schreibt, die Rolle des Körpers im Kontext von Macht, Wissen und Diskurs. Wichtige Stichworte dabei sind Disziplinierung, Konstruktion und Biomacht. Mit der Disziplinierung des Körpers geraten Prozesse in den Blick, die den Körper im Rahmen dessen betrachten, was Foucault als Disziplinargesellschaft beschreibt. Das heißt, im Rahmen von Prozessen, wie sie zwischen dem 18. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts im Umgang mit dem Körper zu beobachten oder nachzulesen sind. Beispiele dafür sind der Umgang mit dem Körper in modernen medizinischen Diskursen oder die Hervorbringung von Kategorien, die sogenannte Normalität von sogenannter Anormalität scheiden. Was ist mit der Konstruktion des Körpers angesprochen? Für Foucault, hier sei noch einmal auf Hanja Siebenpfeifer verwiesen, für Foucault ist der Körper auch in seiner Materialität ein Effekt von Macht, Wissenspraktiken. Und das ist ein Gedanke, der sehr viel Wirkung entfaltet hat. Feministische und historische Forschungen, zum Beispiel Judith Butler, haben sich in den letzten Jahrzehnten viel damit beschäftigt, dass unsere Vorstellungen vom Körper, von Geschlecht, von Sexualität und nicht nur unsere Vorstellungen über diese Materialitäten, sondern der Körper, das Geschlecht und die Sexualität selbst Effekte von Wissensdispositiven sind. Der deutsche Philosoph Stefan Günzel, der ebenfalls zu Vortrag und Workshop zu Gast war im Projekt, nimmt den methodisch wichtigen Begriff der Archäologie und arbeitet zunächst kritische Momente an der Phänomenologie heraus. Ähnlich wie in Stefanie Nilles Lied, das Sie eben gehört haben, geht es dabei durchaus heftig zu. Die Phänomenologie wird einer genealogischen Untersuchung unterstellt. Eine These über den Leib wird in der Folge kritisch unter die Lupe genommen.
Es ist natürlich immer so eine Frage, was ist eigentlich Phänomenologie? Und je nachdem, wo man hingeht, erfährt man was anderes darüber, was Phänomenologie ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, sobald man Kontinentaleuropa verlässt, heißt es immer irgendwie so, alles, was zwischen Frankreich und Deutschland passiert, ist irgendwie Phänomenologie. Also da ist auch Foucault, wenn man weit genug weggeht, letztendlich ein Phänomenologe. Wenn man sich dann wieder innerhalb der kontinentalen Debatte befindet, dann gibt es natürlich das Hauen und Stechen zwischen den Strukturalisten und den eigentlichen traditionellen Phänomenologen. Natürlich, ich bin auch, und das zeigt ja der Untertitel, durch das Stichwort der Archäologie eben über einen bestimmten Foucault'schen kritischen Ansatz jetzt, oder will ich an die Phänomenologie herangehen. Vielleicht auch das dürfte den meisten bekannt sein, aber was war jetzt für mich die Inspiration? Ich selbst habe auch mal in einem Projekt, Sie haben es kurz erwähnt, Archive, Archivologie, ist ein Sammelband erschienen mit Texten zur Archivthematik. Ich habe tatsächlich auch mal mit Archäologen zusammengearbeitet, wo wir versucht haben herauszuarbeiten, ob in den 1960er Jahren jetzt methodisch etwas passiert, was Foucault inspiriert haben könnte, von Archäologie zu sprechen, und eben nicht nur eine vage Anleihe daran nimmt. Tatsächlich gab es eine Umstellung in der Archäologie der 60er Jahre. Prozessualistische Archäologie nannte sich das, wo man wegging von den Monumenten, die ansonsten die klassische Archäologie sich angeguckt hat, und hat versucht, eher zu so einer Art statistischen Häufigkeit von Artefakten, die man in bestimmten Schichten oder in bestimmten Epochen findet. Also eher auf das Kleine nebenbei, das aber doch sehr gehäuft vorkommt, zu blicken. Also Archäologie soll hier signalisieren, dass es sich um ein kritisches Unterfangen handelt. Auf jeden Fall die Idee in der Ordnung der Dinge ist ja die, dass es eine neue Konfiguration der Epistemen oder der Episteme des Wissens gab. Und zwar nachdem im Repräsentationszeitalter oder beim ersten Vorlauf natürlich das Zeitalter der Ähnlichkeiten, wie es Foucault nennt, in dem alles mit allem in Verbindung gebracht werden konnte, das Zeitalter Descartes beginnt, das Zeitalter des Dualismus, die Zeichen treten den Dingen gegenüber, das Wissen wird lexikalisch geordnet oder über Definitionen, Linné würde dort noch hineingehören. Dann passiert etwas, und das ist eben das Interessante, es passiert etwas in der Zeit von Kant, und auch die kantische Philosophie könnte man dahingehend verstehen, dass plötzlich so etwas wie das Lebendige entdeckt wird, das aber tief hineingelegt wird in den Körper, vor allem in der Biologie, die Vorstellung davon, dass das Leben eben sich nicht anhand von Klassifizierungen von nebeneinander gelegten Pflanzenblättern erklären lässt, sondern eben in der Tiefe des Organismus zu finden sein muss. Und von daher ergibt sich auch der Argwohn, den Foucault und bestimmte Strukturalisten natürlich gegenüber der Phänomenologie haben, weil sie sagen, letztendlich ist es irgendwie, auch wenn sie ständig sagen, sie sind keine Psychologen und schon gar keine Physiologen, letztendlich denken sie doch in den Strukturen dieser transzendental-empirischen Doublette, wie sie Foucault genannt hat, also dass die Möglichkeiten des menschlichen Leibes selbst nochmal zu den Bedingungen seiner Möglichkeiten erhoben werden. Also die Sprachwissenschaften entdecken die Möglichkeiten des Sprechens als die Bedingungen der Möglichkeit, überhaupt Sprache zu bilden. Dann entsteht sowas wie die vergleichende Grammatik, die eben nicht mehr nur Termini oder Wortbedeutungen vergleicht, sondern ganze Satzstrukturen für das Indogermanische entdeckt, etc. etc. Das könnte man alles mit Foucault auf einer Ebene oder in einer Episteme angesiedelt sehen. Also was ich sozusagen jetzt mit Foucault versucht habe, ist, obwohl ich mich selbst begreife als jemanden, der aus der phänomenologischen Tradition kommt, auch gerne in dieser Opposition nicht sprachanalytische Philosophie, also irgendwas da vom Kontinent, mit Foucault gegen die Phänomenologie zu denken, die selber aber auch einen Archäologiebegriff hat. Und das ist auch ganz verrückt, wenn man sich das anschaut. Husserl in seinen späten Texten verwendet tatsächlich auch den Begriff der Archäe. Es gibt auch Fragmente über die Phänomenologie als Archäologie. Er redet auch vom historischen a priori, ein Begriff, der bei Foucault dann wieder auftaucht. Allerdings muss man dem zugestehen, dass Husserl, wenn er von Archäologie spricht, natürlich immer von einer Logik des Anfangs oder Ursprungs, also vor allem auf die Archäe abzielend, Archäologie meint. Das heißt, wir haben es auch wieder mit zwei Archäologien zu tun, einer vielleicht eher unkritischen, binnenphänomenologischen und einer von außen. Das heißt, auf der Innenseite dieser Archäologie, im phänomenologischen Selbstverständnis, ist das, was hier in Frage gestellt wird, der Nullpunkt eher eine positive Entdeckung und nichts, was selbst nochmal kritisch zu betrachten wäre. Genau das möchte ich aber tun. Eine Art Selbstbeschauung, Selbstkritik. Wie gesagt, ich verstehe mich als jemand, der aus der Phänomenologie kommt, aber doch auch versuche darüber, die Phänomenologie dann vielleicht in das nächste Jahrhundert zu retten oder mitzunehmen, indem man sagt, man muss bestimmte Vorannahmen loswerden oder ablegen. Und eben eine davon scheint mir nicht der Leib als solcher zu sein, aber der Leib als Mitte des Raums, Ursprung aller Vorstellungen oder Bewegungen.
Die These, dass der Leib den Nullpunkt der Erfahrung darstellt, findet sich bei verschiedenen Autoren. Günzel zitiert eine Stelle aus Edmund Husserls Ideen.
Der Leib wird zum Träger der Orientierungspunkte Null, des Hier und Jetzt, von dem aus das reine Ich den Raum und die ganze Sinnenwelt anschaut. So hat also jedes Ding, das erscheint, eo ipso Orientierungsbeziehung zum Leib und nicht nur das wirklich Erscheinende, sondern jedes Ding, das soll erscheinen können. Oder weiteres Zitat, der Leib nun hat für sein Ich die einzigartige Auszeichnung, dass er den Nullpunkt all dieser Orientierung in sich trägt. Das ist ganz wichtig, der Nullpunkt in sich, das ist nochmal im Hintergrund Foucaults Behauptung, das Leben wird in der nachrepräsentationistischen Episteme in die Tiefe des Körpers verlegt. Das ist genau diese Figur.
Auch bei Merleau-Ponty finden sich Hinweise auf die Nullpunkt-Hypothese des Leibes.
Mein Leib ist ein Ding-Ursprung, ein Nullpunkt der Orientierung. Er gewährt mir stets eine Art von Bezugpunkt. Er ist das Maß aller räumlichen Bedingtheiten. Das Interessante ist, dass fast alle Phänomenologen mitmachen oder das sagen wiederholen, eigentlich bis heute. Also die ganzen klassischen Phänomenologen, jetzt, also diese deutsche Tradition, wenn man sich die so anguckt, die beten das alle so ein bisschen nach. Der Einzige, der so ein bisschen ausbricht, auch um den geht es mir jetzt im Folgenden nicht, aber ich will ihn nicht unerwähnt lassen, ist Heidegger.
Es sind nicht nur Phänomenologen, sondern auch Systemtheoretiker, die eine Mischung aus anatomischer Forschung und ideologischen Annahmen über die Bedeutung körperlicher Vorgänge nutzen, um zu einer leibzentrierten Auffassung des Raumes zu gelangen. Das zentrale Organ, das beforscht und mit weitreichenden Theorien überformt wird, ist das menschliche Gleichgewichtsorgan. Das sind die Bogengänge im Innenohr, deren Position im Raum verkannt und verwendet wird, um den Raum als eine Folge der menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten zu konstruieren.
Und nun komme ich quasi zu dem genealogischen Bindeglied. Ich will gar nicht sagen, dass Archäologie und Genealogie sich ausschließt, aber sozusagen eine lückenlose Rezeption dieser Kritik oder dieser Möglichkeit zu einer Kritik von Phänomenologie und Systemtheorie ist jetzt so einfach nicht zu geben. Wenn man sie aber geben möchte, dann muss man auf diesen Herrn Elias von Zion oder Elie de Sion kurz zu sprechen kommen. Über Zion wäre ganz viel zu sagen. Er ist in Litauen geboren, hat dann in Kiew studiert, ist nach Berlin gegangen, hat dort als Physiologe gearbeitet, war bei Wilhelm Wundt auch in Leipzig. In St. Petersburg hatte er einen Lehrstuhl für Physiologie inne, war der erste russische Vivisektor, der tatsächlich lebende Tiere im Unterricht vor den Studenten aufgeschnitten hat. Sein Vater war Uhrmacher. Er war sehr präzise auch im Konstruieren eigener Instrumente, die sozusagen für diese Tierversuche benötigt wurden. Gleichzeitig hat er aber als Jude auch ein schweres Schicksal, weil er überall sozusagen mit Antisemitismus konfrontiert war. Also er musste seine Dissertation, die er in Deutschland gemacht hatte, die musste er sozusagen erstmal in Russland anerkennen lassen, ist dann aber sozusagen von den Studenten selbst unter Protesten vergrault worden, hat dann das Land verlassen und hat sich dann nach Frankreich zurückgegangen und ist schließlich am Genfer See gestorben. Für uns ist er interessant, weil über ihn tatsächlich die Rezeptionslinie auf jeden Fall in die Systemtheorie hineinverläuft. Zion hatte eine aussichtsreiche Karriere vor sich in der Physiologie, war ein Mitarbeiter von Karl Ludwig und hat dort mit ihm zusammen den innervierenden Herzmuskel entdeckt. Er hat einen Atlas der Vivisektion und der zugehörigen Instrumente, die er eben teilweise auch selbst gebaut hat, veröffentlicht. Auch dafür war er in der Community groß angesehen. Nachdem er aus Russland vertrieben war, begann er so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, am Rad zu drehen, jetzt auf gut Deutsch gesprochen, und hat sich begonnen, in der Innenohrbogengangsforschung zu verrennen. Und zwar hat er sein ganzes Leben, eigentlich dann sein restliches Leben dieser Forschung gewidmet, hat im Pflügers Archiv, auch einem angesehenen Journal der Physiologie, zahlreiche Beiträge veröffentlicht, die hier alle aufgelistet sind. Und zusammen gehen sie dann ein, auch in diese seine Hauptschrift, das Ohrlabyrinth als Organ der mathematischen Sinne für Raum und Zeit, indem er eben nichts Geringeres macht, als zu sagen, der Ursprung der Zeit liegt in der Gehörschnecke. Genau das glauben ja die Phänomenologen auch, wenn sie sagen, die reine Gestalt der Zeit ist die Melodie, weil wir nirgendwo sonst die reine Vergänglichkeit empfinden können. Sogar das geht auf ihn zurück, aber vor allem für uns das Interessante, der mathematische Sinn von Raum ist eben auch im Ohr zu finden.
Damit sind wir heute ans Ende der philosophischen Brocken gekommen. Ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, auf eine Tagung des Projekts Topographien des Körpers hinzuweisen. Von 5. bis 7. Oktober findet in der Aula am Campus der Universität eine internationale Tagung statt, im Rahmen derer der Körper weiter aus phänomenologischer, genealogischer und strukturalpsychoanalytischer Perspektive untersucht wird. Als Gäste werden unter anderem Marie-Louise Angerer, Rolf-Peter Warsitz, Mai Wegener, Helen Fielding und Wolfram Bergande erwartet. Das Programm der Tagung ist über die Projektseite an der Universitätsklinik für Psychoanalyse und im Begleittext dieser Sendung in der Audiothek unter audiothek.philo.at zu finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Redaktion und Technik der philosophischen Brocken verabschiedet sich Ulrike Kadi.